Wissenschaft im Brennpunkt.
Das ist das Produkt, nennt sich Roundup. Da ist der Wirkstoff drin.
Am Stadtrand von Köln liegt dieser Markt für landwirtschaftlichen Bedarf. Genau hier wollen wir heute starten, zusammen mit Sedat Utschmann, der die Geschäfte führt und auch Produkte wie Roundup verkauft.
Diese kleine Flasche reicht für 350 Quadratmeter.
Roundup enthält Glyphosat.
Und kostet 19,99 Euro.
Das verkaufen Sie an Gartenbesitzer?
Das verkaufe ich an Gartenbesitzer, die das an gärtnerisch genutzten Flächen anwenden wollen. Viele wollen das nach wie vor noch bei der Garageneinfahrt tun, aber darauf weisen wir hin, dass sie das nicht dürfen. Steht auch auf der Packung drauf.
Sicher verwahrt hinter der Ladentheke die kleinen Flaschen,
Lagerraum, unser Pflanzenschutzraum.
In einem abgesperrten Extraraum die Kanister für den Landwirt.
So, hier ist der Kanister, 15 Liter. Nur Landwirte kaufen sowas.
Das reicht für wie viel Hektar?
4 Liter auf einen Hektar. Und der Liter liegt bei 13,50. Ist günstig, ja.
Wie ist die Entwicklung in den letzten Jahren? Würden Sie sagen, Leute greifen immer stärker auf Glyphosat zurück oder bleibt das ungefähr gleich?
Ich würde sagen, im landwirtschaftlichen Bereich ist es immer gleich geblieben. Bei den privaten Anwendern ist es rückläufig.
Ein Wirkstoff also gegen jede Art von Unkraut. Gern genutzt seit Jahrzehnten, weil es vergleichsweise harmlos sein sollte. Inzwischen aber ist der Ruf beschädigt. Der Verdacht? Glyphosat könnte Krebs auslösen. Was das heißt, soll uns in den nächsten 30 Minuten beschäftigen und dazu begrüßt sie am Mikrofon Christiane Knoll.
Glyphosat ist das meistverkaufte Unkrautbekämpfungsmittel der Welt. 1970 von der Firma Monsanto erkannt, seit 1974 unter dem Markennamen Roundup erhältlich. Der Patentschutz ist abgelaufen. Längst vermarkten auch andere Hersteller den Wirkstoff. With the new One-Touch Wand. Glyphosat ist ein sogenanntes Breitbandherbizid. Es lässt alle Arten von Pflanzen absterben, auch deren Wurzeln. So wirksam Glyphosat bei Pflanzen, so neutral sollte es sich bei Mensch und Tier verhalten. Es blockiert ein Enzym, das zur Synthese wichtiger Pflanzenstoffe gebraucht wird. Der Stoffwechselweg kommt bei Mensch und Tier nicht vor. Glyphosat in Reinform gilt für sie deshalb als wenig toxisch. Als weiterer Pluspunkt gilt, es verdampft kaum und wird im Erdreich besser abgebaut als andere Wirkstoffe. Umgekehrt wird es dort, wo kein Erdreich ist, nicht abgebaut. Vom Asphalt fließt es ab und belastet Kläranlagen oder Gewässer, weshalb die Anwendung am Straßenrand mittlerweile verboten ist. Die Preise moderat. Es ist günstiger, Unkräuter mit Glyphosat totzuspritzen, als sie unterzupflügen. Das macht sich vor allem auf großen Flächen bemerkbar. Und genau hier, auf den riesigen Monokulturen der USA oder Argentiniens, spielt ein wichtiger Teil der Auseinandersetzung. Konzerne haben in Saatgut mittlerweile Glyphosatresistenzgene eingebaut. Weil Glyphosat nur noch auf das Unkraut und nicht mehr auf die gentechnisch veränderten Pflanzen wirkt, sind die Landwirte frei, das Herbizid auch dann auf die Felder zu sprühen, wenn Genmais, Gensoja oder Genzuckerrüben darauf gedeihen. Und es wird gesprüht, mit dem Flugzeug, effektiv aus der Luft, mehrmals im Jahr.
In Europa sind solche Praktiken verboten, aber auch hier landet Glyphosat seit den 80er Jahren tonnenweise auf den Äckern. Mit der Zeit zeigte sich, dass auch das beste Unkrautvernichtungsmittel Folgen hat, wenn es allzu bedenkenlos versprüht wird. Die aktuelle Zulassung läuft in Europa zum 31. Dezember 2015 aus. Über die Jahre gab es immer strengere Auflagen, aber nie einen Zweifel an der Neuzulassung, bis im März die Internationale Agentur für Krebsforschung ihren Verdacht äußert. Glyphosat, wertet sie, ist wahrscheinlich krebserregend. Seitdem laufen die Köpfe heiß in diversen Organisationen und Behörden. Unter hohem Druck steht vor allem das Bundesamt für Risikobewertung. Das BfR hat von der EU den Auftrag, alle verfügbaren wissenschaftlichen Studien zu den gesundheitlichen Risiken zu sichten und ein Urteil zu fällen. Lucien Haas über den aktuellen Stand der Diskussion.
Der Wirkstoff Glyphosat ist nicht mutagen. Er ist nicht kanzerogen, er ist nicht reproduktionstoxisch, er ist nicht fruchtschädigend und er ist nicht neurotoxisch.
Lars Niemann, Toxikologe am Bundesinstitut für Risikobewertung. Im Januar 2014 präsentiert er bei einem öffentlichen Symposium des BfR in Berlin die Einschätzung der Behörde zum Herbizidwirkstoff Glyphosat. Unterm Strich lautet das Ergebnis: Aus toxikologischer Sicht ist gegen eine erneute Zulassung von Glyphosat als Pflanzenschutzmittel nichts einzuwenden. Doch dann bekommt das BfR unerwartet Gegenwind. Die Internationale Agentur für Krebsforschung IARC, die zur Weltgesundheitsorganisation WHO gehört, wollte klären, ob Glyphosat Krebs auslöst. Über 200 öffentlich zugängliche Studien hat ein Gremium aus 17 unabhängigen Experten dafür ausgewertet. Im Sommer dann veröffentlicht sie ihren Bericht. Und die Einschätzung ist eine andere als die des BfR. Kurt Streif, Leiter des Prüfungsgremiums der IARC.
Hier gibt es nach Meinung der internationalen Experten, die auch frei von Interessenkonflikten sind, ganz eindeutige Hinweise, dass Glyphosat im Tierexperiment Krebs hervorrufen kann.
Und mehr noch. Die Monographie führt auch epidemiologische Studien ins Feld, die auf ein leicht erhöhtes Risiko von speziellen Lymphdrüsenkrebserkrankungen bei Landwirten als Anwendern von Glyphosat hindeuten. Die Beweise dafür sind nicht eindeutig. Doch für die IARC-Experten war bei der Einschätzung der Krebsrisiken von Glyphosat die Summe der Indizien entscheidend.
Und das führt dann eben zu unserer Einstufung von 2a, wahrscheinlich beim Menschen krebserzeugend.
Nicht kanzerogen auf der einen, wahrscheinlich krebserregend auf der anderen Seite. Diese Kontroverse beherrscht jetzt die Diskussion um die Neuzulassung von Glyphosat. Das BfR sieht sich in der Kritik, Glyphosat zu industriefreundlich beurteilt zu haben. Einer der Vorwürfe lautet, das BfR hätte sich vor allem auf Studien gestützt, die von der Industrie selbst geliefert wurden. Allerdings, genau das wird von Richtlinien der OECD und der seit 2011 geltenden EU-Pflanzenschutzmittelverordnung verlangt. Unternehmen, die einen Wirkstoff zulassen wollen, müssen die nötigen Nachweise der Unbedenklichkeit selbst liefern. Dafür geben sie Studien in Auftrag. Die sollen einem definierten Qualitätsstandard folgen, den Grundsätzen der guten Laborpraxis, kurz GLP. Da Studien nach GLP-Vorgaben besser reproduzierbar sind, erhalten sie bei der Bewertung durch die Behörden typischerweise einen hohen Stellenwert.
Das darf aber nicht umgekehrt so interpretiert werden, dass Studien, die nicht offiziell als GLP bezeichnet werden, dann nicht herangezogen werden,
sagt Kurt Streif. Die IARC hat bei ihrer Bewertung von Glyphosat auch Studien außerhalb des GLP-Rahmens eine hohe Relevanz zugesprochen. Viele davon werden im Bericht des BfR zwar erwähnt, allerdings fallen sie am Ende durch das vorgegebene Bewertungsraster. Die BfR-Experten hatten den Auftrag, den reinen Wirkstoff Glyphosat zu beurteilen. Die Industriestudien nach guter Laborpraxis sind darauf ausgerichtet. In anderen Studien werden hingegen häufig auch fertig formulierte Herbizide eingesetzt. Die enthalten nicht nur Glyphosat, sondern auch jede Menge anderer Substanzen. Der Toxikologe Peter Klausing vom Pestizidaktionsnetzwerk kritisiert, dass solche Studien vom BfR systematisch unterbewertet würden.
Wenn man sich den Bewertungsbericht anguckt, dann steht unter zahlreichen Studien, die wichtige Effekte beschreiben, Doppelpunkt, nicht relevant, weil die Formulierung verwendet wurde. Das, denke ich, ist für Anwenderexposition ein kritischer Punkt, denn die Leute sind ja den Formulierungen ausgesetzt und nicht nur dem reinen Wirkstoff.
Die BfR-Experten haben ihren Part der Wirkstoffprüfung im Sinne der EU-Pflanzenschutzmittelverordnung im Grunde korrekt erfüllt. Die Diskrepanz zu den Einschätzungen der IARC wirft die Frage auf, ob die EU ihre Bewertungskriterien für die Relevanz von Studien nicht anpassen sollte, um auch weniger standardisierte Studiendaten stärker zu berücksichtigen. Würde das noch im laufenden Verfahren geschehen und Glyphosat dann auch von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit EFSA als vermutlich bei Menschen krebserzeugend eingestuft, könnte Glyphosat gemäß EU-Recht keine Zulassung mehr bekommen.
Der zuständige Abteilungsleiter und Chefprüfer in Sachen Glyphosat beim BfR ist Roland Soletzky und mit ihm bin ich jetzt in Berlin verbunden. Schönen guten Tag, Herr Soletzky.
Ja, einen schönen guten Tag aus Berlin.
Während der letzten Jahre haben Sie mit Ihrem Team mehr als 1000 Dokumente gesichtet. Wie viele davon mussten Sie sich in den letzten Wochen denn nochmal vornehmen?
Das habe ich nicht nachgezählt. Es waren sehr, sehr viele. Wir haben im August über 200 Dokumente, die IARC in seiner Bewertung verwendet hat, uns nochmal angeschaut, um diese wissenschaftliche Arbeit angemessen berücksichtigen zu können.
Das Ergebnis haben Sie vor gut einer Woche an die zuständige europäische Behörde geschickt. Die Öffentlichkeit kennt das Papier noch nicht. Hat denn die Industrie eine Abschrift bekommen?
Zunächst muss ich Sie korrigieren. Wir haben das Dokument auftragsgemäß am 1. September an die Europäische Lebensmittelagentur geschickt. Die haben das Papier dann zur Kommentierung in alle Mitgliedstaaten gegeben. Die haben inzwischen ihre Kommentare geschickt. Nach meinem Wissen ist das Dokument der Industrie nicht zur Verfügung gestellt worden.
Ich spreche das an, weil ein Vorwurf lautet, das BfR hätte zu industriefreundlich bewertet. Darauf kommen wir gleich noch einmal zurück. Ich würde aber jetzt erst noch mal kurz auf die Grundlagen eingehen wollen. Sie selbst haben keine Versuche durchgeführt, sondern gesammelt und bewertet, was andere geforscht haben. Waren Sie insgesamt zufrieden mit der Studienlage oder anders gefragt, wie viel mussten Sie denn aussortieren?
Mit der Studienlage war ich überhaupt nicht zufrieden. Wir haben im Gegensatz zu den geforderten Unterlagen teilweise das Doppelte bis das 20-fache an Tierversuchen vorgelegt bekommen. Wenn die OECD sagt, bei 1000 Milligramm pro Kilogramm ist eine Obergrenze für die Tierversuche, dann werden teilweise über 2 Jahre Ratten und Mäuse mit deutlich höheren Dosierungen konfrontiert, bei denen ein Mensch schon nach einmaliger Verabreichung stirbt.
Welche Kriterien mussten Arbeiten denn erfüllen, damit sie von Ihnen das Siegel relevant bekamen?
Damit die Studien relevant sind, stellen wir sehr, sehr hohe Anforderungen an die Studien, die die Industrie durchführt. Die müssen OECD-gerecht sein, die müssen nach guter Laborpraxis durchgeführt werden, die müssen umfassend dokumentiert werden. Bei Studien aus der publizierten Literatur ist es sehr wichtig, dass wir die Versuchsergebnisse nachvollziehen können, damit wir wissen, welche Substanz tatsächlich geprüft worden ist. Das ist häufig nicht angegeben. Zum Beispiel eine Studie, ich kann Ihnen jetzt nicht die Autoren zitieren, da wurde über oxidativen Stress geforscht. Da wird angegeben, wir haben eine Formulierung aus Argentinien verwendet mit dem Code XYZ. Das ist für uns sehr, sehr schwer nachvollziehbar. Was ist da wirklich getestet? Welche Beistoffe waren da drin? Und die Tiere wurden auch nicht ausreichend untersucht. Das war ein Beispiel für eine sehr schlechte Studie.
Ein Vorwurf lautet ja, dass die Kriterien genau so sind, dass industrienahe Studien besser wegkamen. Zum Beispiel die Klimisch-Kriterien. Der Standard geht zurück auf einen BASF-Mitarbeiter namens Klimisch. Und darauf wurden Standards entwickelt, die jetzt heute für die Bewertung eine Rolle spielen.
Ja, die Publikation ist erschienen, bevor ich mit dem Studium angefangen habe. Und inzwischen sind Elemente dieser Kriterien in die technischen Leitfäden der ECHA, der EFSA eingegangen. Wir haben gerade diese Kriterien in einem vom BfR initiierten Dialog bei der Europäischen Kommission im April diskutiert. Und dort haben wir beschlossen, wir wollen diese Kriterien, wie wir Industriestudien, wie wir Literatur bewerten, weiter aufwerten. Aber derzeit halten wir uns an das, was die technischen Leitfäden in Europa sind, nach denen auch die anderen europäischen Behörden arbeiten.
Derzeit geht es in der Bewertung ja vor allem um den Reinstoff Glyphosat. Anwohner, Landwirte oder Verbraucher haben aber nur selten mit dem Reinstoff zu tun, sondern mit Mixturen, sogenannten Formulierungen. Wenn es ein Risiko gibt, dann doch wegen dieser Mischungen. Die werden aber vergleichsweise lasch geprüft. Müssten sich da nicht auch die Kriterien ändern?
Dass wir hier Verbesserungsbedarf sehen, das haben wir im April diskutiert und wir werden hier weitere Initiativen starten. Aber insgesamt haben wir sehr, sehr umfassende Informationen über die Mischungen. Und ich gehöre nicht zu denen, die jetzt sagen, die über 80 Formulierungen müssen auf alle Endpunkte mit Tierversuchen getestet werden. Das ist einfach nicht machbar. Und gerade als der Bundesminister heute das Zentrum zum Schutz der Versuchstiere eröffnet hat, ist mir auch wieder deutlich geworden, wir brauchen Alternativmethoden, um das besser untersuchen zu können in der Zukunft.
Das war Roland Soletzky vom BfR in Berlin, dort zuständig für die Risikobewertung von Glyphosat. Ganz herzlichen Dank nach Berlin.
Ja, gerne. Auf Wiederhören.
Auf dem Brucher Hof in Stockholm bei Bonn baut Peter Kapellmann Rollrasen an und eine bunte Fruchtfolge.
280 Hektar groß. Und wir produzieren sowohl Zuckerrüben wie Winterweizen, Winterdinkel Winterraps.
Spritzen muss er gelegentlich, erzählt er, nicht nur wegen des Ertrags, sondern auch, um die Gewässer zu schützen. Klingt erst einmal paradox.
Wir laufen jetzt hier zwischen zwei Äckern durch. Auf der einen Seite haben wir einen abgeernteten Acker.
Kapellmanns Berater Georg Werres begleitet uns auf die Felder.
Und dazwischen sprießt etwas Grün. Ist das die nächste Saat oder ist das Unkraut?
Nein, das ist Unkraut oder Beikraut, wie man heute eleganterweise sagt. Das ist eine Fläche, die darauf wartet, dass sie wieder mit Rasen eingesät wird, also wo wir Rollrasen produzieren wollen.
Müssen Sie da jetzt spritzen, bevor Sie säen können?
Nein, diesen Schlag brauchen wir nicht zu spritzen, weil wir hier die Möglichkeit haben, Bodenbearbeitungsgeräte tief genug einzusetzen und häufig genug einzusetzen, um die Verunkrautung zu regulieren.
Auf der anderen Seite haben wir Zuckerrüben, nehme ich mal an.
Genau, das sind Zuckerrüben. Die Ernte beginnt in ein paar Tagen. Und das ist eine Fläche, die im Winter begrünt war. Wir machen hier eine Winterbegrünung aus Gewässerschutzgründen. Und da wir bei den Zuckerrüben nicht so intensiv mechanisch bearbeiten können, bleibt uns hier nur die Möglichkeit, das mit Roundup zu machen.
Warum können Sie das nicht?
Die Zuckerrübe ist eine sehr empfindliche Kultur, die braucht eine sehr gute Bodenstruktur. Würden wir hier mit dem Pflug arbeiten im Frühjahr, dann würden wir das Wasser, was wir unbedingt brauchen, zum Verlust führen. Das heißt, die frühen Äcker, die trocknen sehr schnell aus. Sie verlieren das Wasser, was sie eigentlich fürs Wachstum der Rübe brauchen.
Lassen Sie uns mal ein paar Grundbegriffe klären. Es wird für die Unkrautbekämpfung eingesetzt Spritzen, mechanische Bodenbearbeitung oder Pflügen. Was ist der Unterschied zwischen Pflügen und mechanischer Bodenbearbeitung?
Also Pflügen ist auch eine mechanische Bodenbearbeitung, aber eine tiefgreifendere Bodenbearbeitung und eine komplett wendende. Das heißt, der Boden wird um 120 Grad gekippt. Von der Ackerkrume holen Sie Boden nach oben und der ist erstmal bewuchsfrei. Bei der anderen mechanischen Bodenbearbeitung, egal ob Sie eine Großfedernegge, eine Scheibenegge oder einen Grubber nehmen, die stürzen den Boden nicht, sie durchmischen den Boden und organische Masse bleibt immer noch an der Oberfläche. Wenn Sie nach dieser Bodenbearbeitungsmaßnahme wieder einen Regen bekommen, bevor die Pflanzen, die Sie losgerissen haben oder losgeschüttelt haben, ausgetrocknet sind, wachsen diese wieder an. Diese Maßnahmen sind dann nicht so effektiv wie ein Flugeinsatz. Aber Flugeinsatz kosten auch mehr Kraft, mehr Energie und sie fördern noch mehr die Mineralisation im Boden. Das heißt, dass Stickstoff freigesetzt wird aus der Bodenmasse. Und von daher ist da eigentlich die Möglichkeit nicht gegeben. Und das ist auch nicht der Einsatzpunkt in meinen Augen, dass man auf Glyphosat noch mehr verzichten kann, sondern das Glyphosat findet in unserem Betrieb und auch in unserer Region den Einsatz, weil wir über Winter die Flächen begrünen.
Das heißt, man kann nicht beides haben, auf Glyphosat verzichten und gleichzeitig das Gewässer schützen.
Richtig. Aber der Glyphosateinsatz erfolgt bei uns dann ja nach den Kriterien, dass nur so viel wie nötig gemacht werden muss. Wenn ich das richtig im Kopf habe, haben wir, glaube ich, eine Höchstzulassung von 1500 Gramm Glyphosat pro Hektar.
Ja, kommt ungefähr hin, etwas mehr. 1800 sind es, glaube ich, ne? 360 mal 5.
Aber wir kommen oft auch mit 1000 Gramm aus.
Dann haben Sie schon alles gemacht, was Sie konnten, um Glyphosat zu reduzieren. Mehr geht nicht aus Ihrer Sicht.
Richtig.
Herr Werres, Sie haben ein relativ großes Beratungsgebiet und sind auch schon ein paar Jährchen dabei. Ist das überall so, dass Glyphosat schon optimal reduziert eingesetzt wird oder ist da noch ein bisschen Luft nach oben?
Also von unserer Beratungsseite machen wir es genau wie der Kapellmanns beschrieben. Wir setzen es da ein, wo es nicht anders geht, wo wir nicht drauf verzichten können. Im Gewässerschutz ist es zwingend, genauso wie im Erosionsschutz, da kommt man ohne nicht aus. Da müssen wir es halt entsprechend auch einsetzen.
Vielen Dank, Herr Werres und Herr Kapellmann.
Bitte.
Peter Kapellmann vom Brucher Hof in Stockholm und Georg Werres, landwirtschaftlicher Berater aus Brühl. Während die Öffentlichkeit das Krebsrisiko kontrovers diskutiert, wird ein zweiter Aspekt derzeit fast nicht erwähnt. Unkraut ist auch Futter. Für Insekten, Mikroben und Würmer zum Beispiel.
Ein Bauer fährt mit einer Spritze über einen Stoppelacker. Rund 20 Meter weit streckt sich das Gestänge mit den Spritzdüsen nach rechts und links. In feinsten Tröpfchen regnet Glyphosat auf die jungen grünen Unkräuter, die zwischen den Getreidestoppeln sprießen. In rund 2 Wochen wird hier alles gelbbraun und abgestorben sein. Reinen Tisch machen, nennen das die Bauern. Doch wie umweltverträglich ist dieser massive Einsatz des Totalherbizids? Jörn Wogram, Fachgebietsleiter Pflanzenschutzmittel am Umweltbundesamt.
Glyphosat ist das mit Abstand am meisten eingesetzte Herbizid in Deutschland. Und allein deshalb trägt es eben unter den Herbiziden auch am stärksten zu den Umweltauswirkungen bei, das heißt zum Verlust an biologischer Vielfalt, beispielsweise bei Schmetterlingen, Bienen, aber auch Feldvogelarten.
Im Rahmen der Neuzulassung in der EU hatte das Umweltbundesamt den Auftrag, die Folgen für die Umwelt zu prüfen und erkannte deutliche Probleme. Wenn auf großen Teilen der Landschaft der gesamte Pflanzenbewuchs abgetötet wird, fehlt dem Ökosystem die Nahrungsbasis. Ginge es nach dem Umweltbundesamt, dürften Herbizide mit diesem Wirkstoff in Zukunft nur noch mit Auflagen eingesetzt werden. Bauern müssten Ausgleichsflächen wie Brachen und Blühstreifen an den Feldrändern einrichten für gefährdete Arten.
Wir halten das in der Tat für eine zwingende Voraussetzung für den weiteren Einsatz und die weitere Genehmigung von Glyphosat. Denn der Verlust an biologischer Vielfalt, den wir zurzeit feststellen, ist unakzeptabel, auch im Sinne des Pflanzenschutzrechts.
Strenge Auflagen, möglicherweise sogar ein Verbot von Glyphosat in manchen Regionen, würden freilich dazu führen, dass die Bauern auf Alternativen ausweichen. Andere noch zugelassene Herbizide beispielsweise oder eine intensivere Bodenbearbeitung mit dem Pflug oder dem Grubber. Auch das ist nicht zwangsläufig umweltfreundlicher als Glyphosat. Horst Henning Steinmann vom Zentrum für Biodiversität und nachhaltige Landnutzung an der Uni Göttingen.
Eine intensive Bodenbearbeitung hat nahezu einen gleichen Effekt, räumt nämlich auch die Pflanzen vom Acker, sodass man bei diesem Vorwurf des fehlenden Nahrungsangebotes auch genauer hinschauen muss, was liegt eigentlich am Glyphosat selber oder was liegt auch an der Gestaltung der Anbausysteme, die ja insgesamt eine gewisse Intensität erreicht haben in der Landschaft.
Das sollte man freilich nicht als Legitimation für ungestraftes Spritzen missverstehen. Denn es gibt Hinweise, dass die Umweltwirkung von Glyphosat noch weiter reicht als gedacht. Eine kürzlich erschienene Studie zeigt, dass der Wirkstoff auch der Bodenfauna das Leben schwer macht. Der Zoologe Johann Zaller von der Universität für Bodenkultur in Wien machte Versuche, wie Regenwürmer in echtem Ackerboden auf eine typische Behandlung der Unkrautflora mit dem Herbizid Roundup reagieren.
Regenwürmer lieben totes Pflanzenmaterial und wir sind deswegen davon ausgegangen, dass wenn ich die Pflanzen mit dem Herbizid behandle und die dann daraufhin absterben, dass davon die Regenwürmer durchaus profitieren könnten. Und wir waren dann schon sehr überrascht, dass wir 2 bis 3 Wochen nach der Applikation dieses Herbizids einen völligen Rückgang der Regenwurmaktivität festgestellt haben.
Zudem beobachtete Johann Zaller, dass auch die Mykorrhiza im Boden stark dezimiert wurden. Mykorrhiza sind symbiontische Pilze, die an den Wurzeln der Pflanzen sitzen und ihnen dabei helfen, Phosphat aus dem Boden aufzunehmen. Ein Grund mehr, den Bauern Zurückhaltung beim Einsatz des Herbizids zu empfehlen.
Bei den Hausbesitzern und auch in Kommunen hat das Umdenken längst eingesetzt. Der Verbrauch ist deutlich zurückgegangen, mancher Gartencenter hat Roundup und all die anderen Mixturen bereits aus dem Sortiment genommen. Aber geht es auch in der Landwirtschaft so ganz ohne Glyphosat? Wer sich umhört, der stößt immer wieder auch auf diese Einschätzung. Es geht gar nicht nur um ein Unkrautvernichtungsmittel, sondern um Monokulturen und eine industrielle Landwirtschaft mit gentechnisch verändertem Saatgut, das einen exzessiven Einsatz von allen möglichen Pestiziden erst verursacht hat. Klar ist, Glyphosat steht nicht nur in Europa unter Druck. Es gibt gute Gründe anzunehmen, dass es seinen Zenit längst überschritten hat. Zum Schluss der Sendung noch einmal Lucian Haas.
Argentinien, Ende Juni 2015. Es spricht Medardo Ávila Vázquez, Leiter der NGO Médicos de Pueblos Fumigados.
Heute starten wir hier an der Medizinischen Fakultät eine Kampagne, um das Verbot von Glyphosat im Land zu erreichen. Krebs ist heute die Todesursache Nummer 1 in den ländlichen Gebieten Argentiniens. Das war vor 10 Jahren noch anders.
Seit Jahren berichten Landärzte in Argentinien von steigenden Gesundheitsproblemen. Mehr Krebsfälle, mehr Missbildungen bei Kindern. Wissenschaftlich sind diese Fälle nicht aufgeklärt, doch als Ursache sehen viele die Agrarchemikalien. Unter Verdacht ist auch Glyphosat, das auf den Feldern mit Gensoja in immer größeren Mengen ausgebracht wird, häufig per Flugzeug. Die Abdrift kann ganze Dörfer treffen. Einzelne Gemeinden haben lokale Verbote erlassen, um diese Praxis zumindest in der Nähe von Siedlungen zu verhindern. In den USA geraten die Glyphosat-Hersteller wegen anderer Probleme unter Druck. Gentechnik-Experte Gerd Spelsberg vom Fachportal transgen.de.
Inzwischen sind eben die Probleme, vor allen Dingen die Resistenzen bei den Unkräutern, so groß geworden, dass in Teilen von den USA Glyphosat gar nicht mehr angewandt werden kann.
Als Abhilfe haben Saatgutkonzerne neue Gensorten entwickelt, die neben Glyphosat zusätzlich auch eine Behandlung mit anderen, ebenfalls umstrittenen Herbizidwirkstoffen wie Atrazin, 2,4-D oder Glufosinat überstehen.
Auf Dauer ist das natürlich eine Verschiebung des Problems, denn früher oder später werden diese Unkräuter auch Resistenzen gegen andere Herbizide entwickeln.
Auf Sri Lanka grassiert seit Jahren in den Ackerbaugebieten im Norden des Landes eine mysteriöse chronische Nierenkrankheit. Hunderttausende sind betroffen. Die Ursachen liegen im Dunkeln. Das weit verbreitete Glyphosat steht im Verdacht, die Menschen schleichend zu vergiften. Auch ohne schlüssige Beweise hat Staatspräsident Maithripala Sirisena Mitte Mai alle Importe und den Einsatz von glyphosathaltigen Herbiziden verboten. Kolumbien. Im Kampf gegen die Drogenmafia ließ die Regierung seit 1994 Glyphosat aus der Luft auf illegale Coca-Plantagen sprühen. Damit ist jetzt Schluss. Im Mai beschloss die zuständige Behörde, das Mittel nicht mehr einzusetzen, unter Hinweis auf die neuen Erkenntnisse zum Krebsrisiko von Glyphosat. Auch die kalifornische Umweltbehörde nimmt die Einschätzung der WHO-Krebsforschungsagentur IARC zu Glyphosat ernst. Sie kündigte an, Glyphosat in ihre Liste potenziell krebserregender Substanzen aufnehmen zu wollen. Herbizide mit diesem Wirkstoff müssten dann in Kalifornien zumindest entsprechend gekennzeichnet werden.
Noch vor wenigen Wochen gingen Experten davon aus, das wichtigste Unkrautvernichtungsmittel der Welt wird unter Auflagen wieder zugelassen. Verbot für den Hausgebrauch, Verbot für bestimmte Regionen, dazu verpflichtend Grünstreifen und Brachflächen als Rückzugsräume für den Erhalt der Artenvielfalt und eventuell eine Kennzeichnungspflicht. Ob es tatsächlich so kommt, wird man sehen. Wegen der laufenden Kontroverse hat die EU die Zulassung erst einmal bis Juni 2016 verlängert. Was danach passiert, ist offen. Morgen übrigens gibt es in Berlin eine öffentliche Anhörung vor dem Bundestagsausschuss für Ernährung und Landwirtschaft. Lucian Haas wird sich ins Publikum mischen und uns weiter auf dem Laufenden halten. Für heute verabschieden wir uns. Am Mikrofon war Christiane Knoll.